Paddelschlag. Der Kanu-Podcast, powered by Kanu NRW. Habt ihr euch eigentlich schon mal gefragt, ob ihr lieber Mannschaftssportler oder lieber Einzelsportlerin oder Sportler seid? Ich bin Axel Tillmanns und freue mich, heute den Kanu-Rennsport mal ein bisschen mehr durchleuchten zu dürfen auf diese Frage. Und das mache ich gleich mit zwei Gästen hier bei uns im Podcast des Kanu-Verbands NRW. Jule Hake und Max Rennschmidt. Die 24-Jährige vom Kanu- und Skiclub Lünen und der 30-Jährige der KG Essen werden in Paris bei den Olympischen Spielen in den Mannschaftsbooten im Kanu-Rennsport an den Start gehen und sind aber auch als Einzelsportler sehr, sehr erfolgreich. Mit den beiden echt sympathischen Sportlern spreche ich über ihren Werdegang, die besonderen Herausforderungen ihrer Sportart und wie das so ist, zwischen den Welten als Einzel- und als Mannschaftssportler hin und her zu wechseln.
Heute Paddelschlag mal ausnahmsweise nicht aus dem Studio, sondern wir sind mit Paddelschlag auf Tour, sind in Duisburg unterwegs an der Regattabahn, gleichzeitig auch Landes- und Bundesleistungsstützpunkt für den Kanu-Rennsport, Kanusport. Und vor mir sitzen zwei, die bald in Paris unterwegs sein werden. Jule Hake und Max Rennschmidt, schön, dass ihr da seid. Zunächst mal herzlich willkommen.
Danke, danke.
Wie ist denn aktuell die Gefühlslage bei euch, so kurz vor Olympia, vor den Spielen?
Also bei mir, ich glaube, ich bin gerade noch relativ entspannt. Man hat eine gewisse Vorfreude und man freut sich auf die Wettkämpfe, aber im jetzigen Moment ist man noch eher fokussiert aufs Training und hat die Gedanken noch nicht so weit in der Zukunft.
Mhm. Max, bei dir?
Ja, ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Also die Anspannung ist noch gar nicht da. Wir sind ja heute wieder eingestiegen hier mit dem Trainingslager. Die letzten anderthalb Wochen zwischen den Trainingslagern waren zu Hause Training. Da war da ein bisschen ruhiger, dass man die Familie nochmal sehen konnte. Und jetzt nochmal den letzten Fokus, die letzten zwei Wochen hier in Duisburg. Und dann geht's ja rüber und dann starten die Wettkämpfe und dann wird mit Sicherheit auch die Nervosität und die Anspannung ein bisschen kommen.
Bevor wir auf Paris nochmal genauer zu sprechen kommen, wollen wir natürlich einmal hören, wie seid ihr überhaupt zum Kanusport gekommen? Jule, ich weiß, bei dir hat dein Bruder eine ziemlich entscheidende Rolle gespielt, ne?
Ja, das ist so eine Frage, die immer gestellt wird und ich beantworte sie immer gleich.
Okay.
Ja, mein Bruder hat angefangen irgendwann und ich musste ihm alles nachmachen. Mhm. Es ging über Fußball, keine Ahnung, Judo hat er gemacht, da wollte ich unbedingt, da durfte ich nicht. Und dann irgendwann ist er zum Paddeln gekommen.
Mhm.
Und bin ich direkt hinterher.
Wie stolz ist dein Bruder denn jetzt auf dich, dass das so weit gekommen ist
an der Stelle? Ich glaube, sehr, sehr stolz. Also ich glaube, für ihn ist es auch manchmal schwierig, weil er macht das natürlich, er hat das auch sehr, sehr gern gemacht. Und dann so zu sehen, dass er halt da, glaube ich, nicht so in die Richtung gegangen ist. Ich glaube, er hätte die Chance gehabt, aber hat es dann einfach nicht durchgezogen.
Mhm.
Und dann ist er vielleicht auch manchmal ein bisschen traurig, aber ich glaube, er ist schon stolz, weil er ist ein jahrelanger Trainingspartner für mich gewesen,
mhm,
bis ich 18, 19 war, bis ich nach Essen gekommen bin. Und ich glaube, er hat eine ganz große Mitschuld daran, dass ich jetzt hier stehe und mit den Olympischen Spielen fahren kann.
Also großen Input und da kann man mit Sicherheit stolz drauf sein.
Fall.
Definitiv. Max, bei dir war es eine Familiensache, oder?
Ja, ich bin da durch meine Eltern angekommen, die auch schon im Paddelsport verankert waren. Meine Mutter war 1988 in Seoul bei Olympischen Spielen als Kanutin, damals für Westdeutschland, und hat da im Vierer den fünften Platz gemacht.
Mhm.
Und
war mal gut.
Genau. Ja, und so war das halt. Vater, Stiefvater, alle im Kanusport verankert. Und ja, da war es dann klar, in Anführungszeichen, dass man dann natürlich dann auch im Urlaub mal im Boot sitzt mit und dann nachher halt auch mal Rennen fährt. Ich habe mir eine Wildwasserabfahrt angefangen und danach zum Rennsport gewechselt. Und da fängt man natürlich klein an. Ich sage mal spaßhalber, es konnte ja keiner wissen, dass es von zweimal in der Woche Training zu viermal am Tag wird. Und halt über die Familie da reingerutscht, eigentlich mit der Babymilch aufgesogen und dann danach halt weiter betrieben. Zwischenzeitlich hatte ich mal zwei Jahre Handball gespielt, aber bei Ballsportarten bin ich eher so der Legastheniker.
Okay.
Also eher verletzen und koordinativ dann doch ein bisschen unbeholfen. Und so wurde es dann letztendlich der Kanusport und ja, bin dann jetzt quasi dann letztendlich jetzt hier gelandet.
Mhm. Gab es bei euch in der Vergangenheit so den einen Punkt, wo für euch klar war, okay, das wird jetzt irgendwo Richtung Leistungssport gehen, das wird vielleicht sogar irgendwann mal zu Medaillen führen, zu Titeln führen. Gabst du den einen Punkt?
Nee, nicht so richtig. Aber Max hat das gerade so schön gesagt. Man wusste am Anfang nicht, dass es auf einmal von zweimal Training in der Woche zu, keine Ahnung, viermal Training am Tag kommt. Und wenn man sich jetzt darüber so Gedanken macht, denkt man sich, oh mein Gott, was habe ich damals für eine Entscheidung getroffen? aber ich habe mich damals, glaube ich, als ich 13 oder 14 war, musste ich mich dann zwischen Fußball und Kanu dann entscheiden und habe mich letztendlich für Kanu entschieden, aber glaube ich schweren Herzens, weil ich Fußball halt, also diese Mannschaftssport halt auch mega cool fand. War dann halt, glaube ich, damals mit der Mannschaft ein bisschen blöd, weil ich war in einer jungen Mannschaft. Ich wusste nicht, ob ich weiter in einer jungen Mannschaft spielen kann. Habe mich dann im Endeffekt für Paddeln entschieden. Aber ich glaube, es war trotzdem die richtige Entscheidung für mich.
Mhm. Ja, man rutscht da halt so einfach so rein. Ne? Das ist dann, wird es dann immer mehr. Und bei mir, denke ich mal, so ein ausschlaggebender Punkt, wo man dann gesehen hat, dass es in Richtung Leistungssport war, war dann 2007, wo ich in Essen auf Sportinternat gegangen bin. Da wurde das dann quasi... Ich sag mal, das Nachmittagstraining, was man dann hatte vorher, wurde dann halt noch mit zweimal Frühtraining die Woche ergänzt. Und das würde ich sagen, war so letztendlich der ausschlaggebende Punkt, wo es dann in Richtung wirklich Leistungssport ging und auch Profi, in die Profiliga, sag ich mal. Mhm. Und ja, dann halt einen Step weiter, dann halt Schule im Sportinternat weitergemacht, dann Abschluss und dann halt bei der Bundespolizei in die Sportförderung. Beziehungsweise Bundespolizei Sportschule in Chiembaum, mhm, wo wir auch mal Trainingslager haben und da dann die Ausbildung angefangen. Und das war eigentlich so dann letztendlich dann mit 18 Jahren dann der Sprung, würde ich mal sagen, dann zu den Profis.
Mhm. Also eigentlich ein fließender Übergang, aber natürlich auch irgendwo mit immer mehr Training verbunden. Lass uns vielleicht da gerade nochmal eben bei bleiben. Ich bin häufiger auch im Profifußball, mhm, oder mit Profifußballer unterwegs. Da denke ich mir immer, oh, das ist relativ entspannt, was die so trainingsmäßig leisten müssen. Das ist bei euch was ganz anderes. In den Hochphasen, wie viel Training, wie viele Stunden pro Woche stecken da drin?
Boah, ich glaube, so das Höchste, was ich jetzt gemacht habe oder was ich in den letzten paar Jahren gemacht habe, sind so 27 Stunden die Woche.
Boah, okay.
Und also das war dann schon im Grundlagenlehrgang lange Strecken. Das ist dann schon, das geht schon an die Nerven irgendwann.
Ja.
Aber so normale Stundenwoche sind so, ja, 24 Stunden, 23 so.
20. Ja, das ist variiert. Ja. Man hat ja verschiedene, ja, Stundenanzahlen. So. Also meistens, denke ich mal, wird sich das so um die 21, 22 Stunden pro Woche pendelt sich das ein. Mal hat man mehr, mal weniger. Das kommt dann immer darauf an, in welcher Phase du bist. In den Trainingslagern ist es natürlich mehr. Mhm. Wenn du nach den Trainingslagern bist die Woche, dann musst du natürlich wieder Kraft tanken. Da ist das was weniger. Aber das sind halt dann wirklich die reinen Trainingszeiten, die du noch im Wasser, im Kraftraum, beim Laufen, hier ein bisschen Gymnastik und sowas verbringst. Da kommen dann natürlich noch Sachen hinzu, wie irgendwelche Diagnosetermine oder sowas. Klar. Sportuntersuchungen.
Physiotherapie.
Genau, Physiotherapie, wo man dann noch hin muss, wenn man dann halt was hat und sowas. Und da hat man dann doch schon eine recht volle Woche. Und dann, wenn dann noch Sponsorentermine sind oder irgendwelche Nachwuchsarbeiten, wo man dann mit den Kindern eine Runde paddeln geht oder so, dann summiert sich das natürlich dann doch nochmal ordentlich auf. Also das ist schon eigentlich ein Fulltime-Job.
Mhm. Und wo du den Job gerade ansprichst, ihr könnt natürlich nebenbei, oder im Vergleich zu den Fußballern, die nur Fußballer sind, ihr müsst dann irgendwie das Leben noch bestreiten. Du bist Sportsoldatin,
ja,
und studierst auch noch nebenbei?
Ja, ich habe jetzt bei der Fernuni Hagen angefangen zu studieren, vor ein paar Jahren. Habe aber mich jetzt dieses Jahr dazu entschieden, bei meinem Sponsor quasi, ja, wie nennt man das, wie eine Werkstudentin. Also ich arbeite dann, ich glaube, 7 Stunden die Woche, laut die Bundeswehr nebenbei noch. Und um einfach in den Job so ein bisschen reinzukommen, um ein bisschen das Unternehmen kennenzulernen und auch um Praxis schon mal zu, ja, Praxiserfahrung schon mal zu sammeln.
Mhm.
Und gleichzeitig studiere ich dann auch bei der FOM in Essen, mhm, Wirtschaftspsychologie.
Okay, und bei dir ist es die Bundespolizei, Max?
Ja, du hast ja die eben schon, hat man ja schon erwähnt, mhm, mit der Bundespolizei Sportschule. Das ist quasi ein Chiembaum, mhm, die von der Bundespolizei die Sommervariante, das heißt alle Sommersportarten. Mhm. Das gleiche gibt's nochmal in Bad Endorf mit den Wintersportarten. Das gibt's auch schon ein bisschen länger. Und da machst du dann quasi, fängst du an mit einer Ausbildung im mittleren Dienst, wobei die auf den Sportlern in Anführungszeichen angepasst ist. Das heißt, die normale Ausbildung draußen, ganz normal bei der Bundespolizei, dauert halt 2,5 Jahre.
Bei dir sind es dann 4, ne?
Genau, bei uns ist das auf 4 Jahre gestreckt, beziehungsweise wir haben dann die Möglichkeit, im vorläufigen Jahr immer noch 1 Jahr auszusetzen. Das heißt, insgesamt hatte ich 5 Jahre Ausbildung. Und da machst du dann halt eine Ausbildung zum mittleren Dienst, aber halt auch nur in den Wintermonaten. Das heißt, von September bis Dezember und im letzten Jahr, wenn du dann die Abschlussprüfung hast, dann noch bis Februar.
Mhm.
Und ja, ist auf jeden Fall hart, wenn man dann quasi die Saison bis Ende September hat und dann alle anderen in verdienten Urlaub gehen und du dann die nächsten 4 Monate die Ausbildung musst. Aber ja, der große Vorteil ist natürlich, dass man dann eine Ausbildung nachher hat, beziehungsweise einen Job, und da halt abgesichert ist. Das heißt, da habe ich zum Glück keine Zukunftsängste, dass wenn irgendwann mal was passieren sollte, was man natürlich nicht hofft, dass man da halt abgesichert ist.
Klar. Trotz allem ja dann ein echt straffes Programm, was ihr weiter dann abreißen müsst, um eben so erfolgreich dann auch sein zu können. Wo sagt ihr, da hat es sich aber auf jeden Fall für gelohnt, das sind so meine Erfolge, wo ich auch richtig stolz drauf bin und wo ich ja einfach jetzt schon sehr stolz zurückblicken kann, Jule?
Ich glaube, so der Erfolg, der mir so mit am meisten bedeutet, ist von Halifax 2022 die Einer-Medaille, aber auch die von den letzten 2 Jahren die 2 olympischen Medaillen über, nicht olympischen, sondern über die olympischen Strecken, über 500 Meter im Zweier mit Paulina. Und ich glaube, jetzt haben wir 2 erfolgreiche Jahre, sage ich mal, zusammen gepaddelt und wir wollen das jetzt mit zu den Olympischen Spielen nehmen.
Das
ist genau, und dann nochmal uns nochmal verbessern und jetzt wirklich unsere Leistung, die wir die letzten 2 Jahre schon zeigen konnten, aber letztes Jahr zum Beispiel konnten wir es nicht 100% zeigen, das mit den Olympischen Spielen halt krönen und mal gucken, was dann da halt rauskommt.
Max, bei dir spielen die Olympischen Spiele mit Sicherheit eine Rolle?
Ist natürlich einmal die Olympischen Spiele, die natürlich dann das Höchste sind, was man als Sportler insgesamt erreichen kann, wo man dann quasi als kleines Kind die Jungs von damals so gesehen dann da gesehen hat.
Und Mädels.
Ja, bei den Mädels haben wir nicht ganz so viel geguckt. Und ja, das ist natürlich, bei mir kam natürlich hinzu, dass ich dann nachher mit Max Hoff und Ronny, also Ronald Raue, zusammen im Boot saß, da Medaillen holen konnte. Und da hat man dann so gesehen, seine Vorbilder von früher, mit denen saß man dann auf einmal da im Boot und hat da super Momente feiern können. Und es ist halt hauptsächlich, muss ich sagen, sind natürlich die Medaillen auf der einen Seite. Aber bei den 3 olympischen Medaillen, das ist schon sportlich das Höchste. Mehr geht ja nicht.
Klar,
absolut. Was aber also die Medaillen sind alle auf einem Niveau von der Wertigkeit. Was halt jede Medaille nochmal besonders macht, sind halt die emotionalen Momente, die man da hat. Das fängt an mit der Goldmedaille mit Markus im Zweier, die erste, die man gewonnen hat, wo wir da über die Ziellinie fahren, ich am Jubeln bin. Markus überhaupt nicht wusste, ob wir gewonnen haben oder nicht. Halt als erste Medaille, das mal mitgemacht zu haben, alles. Und dann 2 Tage später mit Max Hoff im Vierer und Tom zusammen und Markus. Und Max, der dann quasi, wo wir durchs Ziel gefahren sind, erstmal nachher auf den Bildern, als wir das Rennen angeguckt haben, was wir da für einen riesen Abstand hatten. Und dann Max, der halt, nachdem er durchs Ziel durch war, die ganze Zeit nur geflennt hat, da vor Freude. Das war natürlich einzigartig.
Richtiger Max Hoffmann.
Ja, das war natürlich bei ihm natürlich, ich glaube, das waren die 4. Olympischen Spiele, die er hatte. Und dann halt vorher mal knapp vorbei ist. Und dann vorher auch noch im Einer in Rio das Problem hatte mit dem Sturm, der nachts war, wo dann die Blätter alle drin lagen, die er am Steuer hatte.
Und das da war natürlich aus einem Roster.
Genau, auch, ne? Da war er dann ganz schön emotional. Aber scheint das von den älteren Leuten immer ein Problem zu sein. Ich hoffe, ich werde nicht so. Nein. Und dann war natürlich in Tokio auch mit Ronny zusammen da nochmal als Abschluss so einen Erfolg feiern zu können. Und Tokio war natürlich die Besonderheit noch, dass wir quasi aus dem Vierer 3 Leute verletzt waren. Tom hatte sich ja vorher die Dornfortsätze ein Dreivierteljahr abgeschlagen unten an der Lende. In den Lendenwirbeln, und für ihn war es ja überhaupt nicht klar, ob er überhaupt wieder paddeln kann. Von daher war das echt auch von ihm eine Riesenleistung, dass er da sich zurückgekämpft hat und sowas. Ich glaube, einige andere wären daran verzweifelt. Ja, Ronny, der sein Handgelenk entzündet hatte, die sich bei mir rausgestellt hatte nach einem Ermüdungsbruch in der Hüfte, weil diese entzündet war. Und ja, ich sag immer spaßeshalber, Max war auf 4 der Einzige, der gesund war, der hat uns alle runtergeschoben.
Okay.
Aber das hat ja alles gepasst. Und Ronny, der danach auch die ganze Zeit geweint hat, da, als wir gewonnen haben. Und das sind natürlich dann riesen emotionale Momente. Und natürlich das außenrum, was alles ist. Also wir sind ja schon echt viel unterwegs. Und da erlebt man ganz schön viel und das nimmt man natürlich dann mit.
Ja, jetzt bist du der Älteste, also.
Nee, Tom ist noch älter.
Ja, okay, dann ist Tom dieses Jahr dran.
Irgendwann ist der Staffelstab auch bei dir. Mal ab von Titeln, mal ab von Medaillen und Co. Was sind so Momente auf dem Wasser, wo ihr sagt, deshalb
liebe ich diesen Sport, deshalb bin ich da genau richtig.
Also lieben ist immer, ich sage immer so eine Hassliebe. Also das ist natürlich, also ich muss sagen, am meisten Spaß macht mir das Training, weil die Wettkämpfe einfach einfach anstrengend sind und es sind halt Arbeit, ne?
Klar.
Und
aber Max ist auch eigentlich bei dem, also der ist im Training, man denkt immer, boah, so ein lockerer Typ, der ist so witzig und keine Ahnung und dem macht das gar nichts und dann sieht man den vor dem Wettkampf und kreidebleich und man muss ihn die ganze Zeit irgendwie belabern, damit er ja keine Gedanken an das Rennen verliert. Aber er schafft es auf jeden Fall immer, an der Startlinie dann loszuballern und alles zu geben, obwohl er davor so aufgeregt ist.
Aber es ist tatsächlich
auf Fokus natürlich und dann in den Mannschaftsbooten ist natürlich, dass ich auch immer das große Glück die letzten Jahre hatte, dass ich immer Top-Leute hinter mir sitzen hatte. Und ja, als Schlagmann vorne kannst du halt auch nur, du kannst natürlich deinen Anteil damit reinbringen, aber letztendlich, wenn dann der eine oder die drei Leute hinter mir nicht mitmachen, hast du vorne auch keine Chance. Da kannst du machen, was du willst und kommst nicht in die Schlagzahlen rein und sowas. Und ja, ich muss sagen, der beste Moment, eigentlich, da waren wir jetzt auf der Quali ist das meiste, also quasi der erste große Wettkampf im Jahr nach der Wintersaison oder beziehungsweise nach dem Wintertraining. Und der Moment, wenn du das letzte Rennen gefahren hast, und die Quali ist ja hier mal in Duisburg, das letzte Rennen gefahren hast.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
Und du in den Einfahrkanal reinfährst und nach hinten raus auf den Spielplatz guckst, so auf den Damm, wo die immer mit den Fahrrädern herfahren. Und du denkst, boah, endlich ist die Scheiße vorbei.
Okay.
Das ist so dieses Erleichtern, weil das Problem ist halt, das ist halt das erste Rennen, dieses, du musst erstmal gucken, also die Anspannung davor, weil es bei mir auch immer noch auf der Quali Anspannung, weil du kommst halt aus der Wintersaison und du weißt halt nicht, wie es läuft halt, ne? Das heißt,
weißt du im Prinzip erst dann, ob sich die Anstrengung gelohnt hat, ob es genug war oder beziehungsweise ob es zu wenig war.
Ein bisschen kann man das schon immer einordnen, weil man ja die Trainingslager mit den anderen Jungs hier zusammen hat im Nationalteam. Aber ja, es ist natürlich dann trotzdem mal was anderes, das erstmal nach einem halben Jahr wieder Wettkämpfe. Und
das ist immer der schlimmste Moment.
Ja, und dann natürlich auch, dass du dann wirklich wieder in den Extrembereich reingehst. Du kannst, also bei mir ist das zumindest so, im Training sage ich, kann ich 90% meiner Leistung kann ich da abrufen. Dann sprintest du da, du bist K.O., aber auf der Quali ist das erste Mal, wo du wirklich wenn diese 100% reingehst, wo du auch wirklich über deinen, im Endsport dann über dein Level drüber gehst. Und dann halt dann auch noch über jede Menge Strecken, also über drei Strecken mit Vor-, Zwischen-, Endlauf, also 9 Rennen.
Das ist so stressig immer. Also wirklich, die Quali ist der stressigste Wettkampf im Jahr.
Ja.
Aber wenn man damit fertig ist und in die großen Wettkämpfe reinkommt, dann hast du deine 2 Rennen, also deine 2 Events, die du da fährst. Und das ist überhaupt nicht mehr stressig. Also du hast da wahrscheinlich über 4 Tage oder so.
Ja, stressig ist das schon noch, aber das
ja,
ist
aber nicht ja, so ja, ja, ermüden klar. Und mental. Also da hat man sein Rennen, das fährst du und du weißt, du musst auf jeden Fall 100% gehen. Aber bei euch, vor allem bei den Männern, es ist halt, wenn du da, ihr habt keine Ahnung, wie viele Vorläufe und dann, wenn du halt im Zwischenlauf Pech hast, dann bist du halt im B-Finale oder so.
Ja.
Und da muss man halt schon die ganze Zeit auch auf, ja, aufmerksam sein.
Heißt aber für dich dann auch einer der perfektesten Momente, wenn man die Quali hinter sich hat?
Ja, oder? Nee, also für mich der wichtigste oder das wichtigste eigentlich im Sport oder was ich so genieße, ist einfach die Zeit mit meinen Freunden. Also oder mit den Personen, mit denen ich das hier verbringen darf. Und ich glaube, im Endeffekt, ja, jeder wird sich wahrscheinlich an eine Olympiamedaille erinnern, aber ich glaube, wenn ich mich zurückerinnere, habe ich mich auch mit Sarah Brüssler darüber unterhalten. Es sind wahrscheinlich die Momente, die wir halt miteinander gefeiert haben. Und den Weg, den wir alle zusammen begangen sind, über keine Ahnung wie viele Jahre. Und da sind halt Tränen geflossen, wir hatten Freude, wir hatten Spaß, wir hatten alles. Also wir lernen die Menschen so gut kennen hier, weil wir gefühlt, wie viele Monate sind wir im Jahr weg? Zusammen.
Ja, wir sind immer auf Doppelzimmern, das heißt, man kennt die anderen Leute dann doch nochmal was besser und kennt auch Situationen lernt auch Situationen kennen, wo man dann, die man lieber nicht hätte kennenlernen wollen. Und
ja, gut, aber das ist, jeder Mensch hat seine eigenen Facetten und irgendwo muss man ja auch lernen, damit umzugehen. Und man möchte ja jetzt die andere Person jetzt nicht ändern oder keine Ahnung was, aber im Prinzip lernt man die Person so gut kennen und am Ende der Karriere hast du so viele Leute kennengelernt und so auch so gut kennengelernt. Und ich glaube, das ist so eine der schönsten Sachen, glaube ich, im Sport.
Es ist dann doch eine ziemlich große Gemeinschaft, fast schon Familie, oder?
Ja, ja, also wir verbringen, also jetzt im Olympischen, Vorolympischen, Olympischen Jahr, verbringen wir mehr Zeit hier mit dem Nationalteam als mit der Familie zu Hause. Hm. Und das ist dann schon eine große Familie. Man hat natürlich manchmal auch, dass man ein bisschen aneinander eckt.
Auf jeden Fall.
Aber letztendlich muss man sagen, was glaube ich auch ein großer Vorteil unserer Sportart ist, ist, dass wir halt einmal uns auf der Quali halt Anfang des Jahres im Einzel qualifizieren müssen, beziehungsweise auch auf den Wettkämpfen Einzel fahren. Aber es ganz oft auch so ist, dass du halt dann in die Mannschaftsbrote kommst. Das heißt, deine Konkurrenten sind nachher sozusagen deine stärksten Unterstützer im Boot, die dich da mit vorpushen und im Training unterstützen. Und das macht halt unsere, würde ich sagen, unsere Sportart auch besonders, dass du halt quasi einmal dieses Feind und Freund gleichzeitig hast.
Aber das finde ich auch gleichzeitig schwierig manchmal, weil du von diesem Konkurrenzkampf, den du dann im Einer hast, direkt ins Team, also ins Mannschaftsbrot gehst, das ist erstmal so direkt umswitchen, das ist ganz schwierig. Also manchmal schwierig, weil du, teilweise fährt man auch noch ein anderes Rennen. Zum Beispiel, wir fahren jetzt Vierer mit, also Pauline und ich fahren Zweier und dann fahren Pauline und Lena noch Zweier. Mhm. Aber gleichzeitig sitzen wir auch mit Pauline im Vierer. Mhm. Das heißt, einerseits sind wir Konkurrenten im Zweier, aber trotzdem sind wir im Team im Vierer. Das heißt, da ist erstmal im einen Moment Konkurrenzkampf und im nächsten Moment ist aber halt, müssen wir ein Team sein. Aber das Gute ist, ich bin super froh, dass wir jetzt zwei Zweier hier haben, an den Start bringen, auch bei den Olympischen Spielen, weil dadurch das Training halt viel, viel besser wird und viel qualitativer sich gegenseitig pushen. Und ich glaube, da muss man sich halt immer dran erinnern, dass im Endeffekt, ja, wir sind Konkurrenten im Zweier, aber ich glaube, wir helfen uns.
Es ist auf jeden Fall absolut eine Besonderheit dieser Sportart dann an der Stelle und gerade für euch dann eben, die ihr als Einzelsportler unterwegs seid und dann eben als Mannschaftssportler auch. Wenn ihr euch entscheiden müsstet, lieber Einzelsportler oder lieber Mannschaftssportler? Ich weiß, das ist eine fiese Frage, die hoffentlich auch so
liegt. Also bei mir ist die Frage relativ schnell beantwortet. Also im Training gibt's natürlich, fahren wir die meiste Zeit im Einer. Mhm. Da gibt's natürlich auch mal Tage, wo du dann wirklich froh bist, dass du mal alleine trainieren kannst, dass du vielleicht mal in die andere Richtung fahren kannst, deine Ruhe hast auch, mal komplett abschalten kannst. Aber in den Wettkämpfen muss ich sagen, die meisten Erfolge habe ich im Mannschaftsboot geholt und das macht mir schon am meisten Spaß. Mhm. Und der Vorteil ist natürlich auch in den Mannschaftsbooten, dass du im Einzel bist du halt auf dich alleine gestellt und im Mannschaftsboot kannst du dann auch die Schwächen des anderen mit ausgleichen und dich gegenseitig dann halt unterstützen und das macht mir halt sehr viel Spaß.
Mhm. Jule, bei dir?
Puh, ich finde das eine schwierige Frage, weil ich einerseits den Einer wirklich sehr, also wirklich liebe und bei mir ist so, es ist, glaube ich, auch eine Hassliebe, weil bei mir kann es richtig, richtig geil laufen. Also das Boot kann richtig, richtig gut laufen. Aber im nächsten Moment, wenn ich keinen Spaß habe am Paddeln und wenn irgendwas nicht stimmt, das muss nur eine Kleinigkeit sein, die in meinem Kopf ist, dann läuft's halt nicht mehr. Und deswegen ist es so, ich liebe den Einer und ich glaube, wenn ich die Chance hätte, dass mein Boot immer so läuft, wie ich so gewohnt bin und wie es im besten Moment läuft, dann würde ich mich, glaube ich, nee, ich kann es nicht entscheiden. Okay. Ich kann mich wirklich nicht entscheiden, weil es hat beides seine Facetten und es ist beides super schön.
Ihr müsst euch auch nicht entscheiden. Ihr habt natürlich auch eine besondere Rolle dann in der jeweiligen Mannschaftsdisziplin. Bei dir ist es K2, also der hintere, bei dir ist es der Schlagmann dann an der Stelle. Beschreibt mal, was ist die besondere Aufgabe an der Stelle oder vielleicht auch die besondere Herausforderung?
Du kannst anfangen.
Ja, und als Schlagmann ist es natürlich, dass du... Ich sag mal, du musst vorne paddeln. Ne? Die orientieren sich alle hinter dir. Also die drei Jungs, die hinter dir sind, die müssen sich an dir vorne orientieren. Bei uns im Vierer ist das relativ gut aufgeteilt. Ich bin halt vorne für die richtigen Frequenzen zuständig. Max auf 2 ist für die Kommandos zuständig. Also der gibt dann die Kommandos, wie wann wir den Streckenschlag übergehen, beziehungsweise wann wir den Endspurt anfangen. Da gibt's Kommandos. Und die Position 2 ist auch der Grund, warum Position 2 diese Aufgaben hat, ist, damit die auf 3 und 4 das auch verstehen. Mhm. Weil je nachdem ist es ja bei den Wettkampforten was lauter, du hast das Geplatsche dabei, du bist am Tunnel. Und damit die hinten das noch ordentlich hören, macht das die Position 2. Und ja, Position 3
Sagen wir mal, der Kasten Bier.
Ich habe darauf gewartet.
Der Kasten Bier.
Wir jetzt keine Sorgen,
ja. Der Kasten Bier, beziehungsweise Position 4 ist dann der Maschinenraum, sagt man. Wobei du auf allen Positionen musst du powern, beziehungsweise ich würde sagen, sogar auf 3 hast du am Start noch den Vorteil, dass du was siehst, weil von den vorderen Positionen so viel Wasser nach hinten geflogen kommt, dass das wirklich so ist, als wenn du morgens früh unter der Dusche stehst, dir eine Sonnenbrille anziehst und in den Wasserstrahl reinguckst. Ja. So ist das auf Position 4. 3 wird dann ein bisschen besser. Und auf Position 4, wenn du da startest, das ist wirklich also du startest blind, du fährst nach Gefühl. Und deshalb kannst du da am Start auf jeden Fall Position 3 noch mehr schieben. Mhm. Beziehungsweise nochmal genauer dich einbringen. Und ja, auf Position 1, also ich bin ja für die Schlagzahl zuständig. Das heißt, ich bringe die Länge da rein, den Stoppmoment, wo die Jungs sich hin orientieren müssen. Und ja, wenn du da vorne dann was, also eigentlich ist es egal auf welcher Position, wenn du irgendwas falsch machst, das heißt aus dem Schlag kommst und sowas, dann bist du raus.
Klar.
Und ja.
Aber ich finde schon, dass so Position 1 halt schon ein bisschen die Verantwortung fürs Boot hat. Also nein, also du musst halt den Schlag machen, du musst so den Überblick.
Ich muss noch lenken.
Ja, auch. Noch, du musst den Überblick über das Rennen haben und ich glaube, auf Position 1 ist super wichtig, halt einfach das Gefühl zu haben. Und wenn du kein Gefühl hast, auch fürs Rennen und für die Kraft, die von hinten kommt, dann, ich würde jetzt mal sagen, wenn ich mich auf 1 setzen würde und von hinten schieben die 3 Männer, dann wird meine Frequenz durch die Decke gehen, weil ich das einfach nicht handeln kann, diese Kraft, die von hinten kommt.
Mhm.
Und ich glaube, wenn man so ein Gefühl hat wie Max, dann kann, also ich glaube, Max ist der Richtige dafür, weil er einfach das Gefühl dafür hat.
Da sagt er jetzt nichts.
Stimmt einfach. Danke, Jule.
Was ich mich immer als Laie frage, ich hätte den unglaublichen Drang, nach hinten gucken zu wollen. Warum? Was da hinten passiert. Also, boah, klar.
Nee, das
hat man den hast du nicht.
Nee, das hat man nicht. Das ist natürlich zwischendurch, wenn da mal was Problem. Wir haben, ich habe es jetzt Anfang des Jahres auf dem Weltcup in Saget geschafft, dass ich mein Paddel verdreht habe am Start. Mhm. Ansonsten, die Jungs, ich glaube, Tom hat das schon mal geschafft, hat das auch geschafft vorletztes Jahr. Schopfi war, glaube ich, letztes Jahr. Und da merkst du natürlich schon, wenn dann auf einmal eine Person dann die Kraft nicht mehr aufs Paddel bringen Klar. kann, dass das ordentlich rumpelt da im Boot. Und da willst du natürlich schon gerne wissen, was du machen willst. Oder beziehungsweise was hinten los
was
ist.
Was passiert
ja.
ist.
Ja, genau, was passiert ist, was du vorne machen kannst oder irgendwie.
Was ist selbst?
Ja, genau. Und ja, aber letztendlich, die Sachen passieren halt hauptsächlich, also dann, wo sie wirklich auffallen, ist dann halt im Wettkampf. Mhm. Und da fährst du einfach weiter.
Mhm.
Also
ich glaube, das höchste der Gefühle ist, dass man so die letzten 100 Meter mal schnell einen Blick zur Seite wirft und sich über die Position im Feld erkundigt.
Mhm. Um zu gucken,
und
wo.
Oder ja. was halt auch bei uns vor allem, wenn wir gerade mal, wenn jetzt jemand ein anderes Boot, jetzt ein Kommando oder sowas gibt, dann muss man halt sich erkundigen, okay, wo sind die gerade und was machen die? Weil so die Polen, die können so einen unglaublichen Endspurt fahren. Da musst du einfach alles nur noch reingeben, und das zu kontrollieren. Wo bin ich und was kann ich noch tun? Ist all out dann am Ende. Aber
klar. Welche Besonderheit bringt die zweite Position im Zweier mit bei dir?
Im Zweier? Ich glaube, wie ich gerade schon gesagt habe, Paulina ist bei uns wie Max. Paulina hat auch das Gefühl. Und ich muss einfach nur das Boot nach vorne schieben und bei mir, also nicht viel nachdenken, einfach nur Power ins Boot, einfach schieben. Ja.
Mhm. Gibt's jetzt im Training dann auch Feinheiten, die in irgendeiner Weise dann jetzt auch trainiert werden müssen vor so einem großen Wettkampf wie den Olympischen Spielen? Also sind da ja ne, die kleinen Stellschrauben, die dann auch gedreht werden müssen, die das Trainerteam reingibt? Gibt's da so Parts, wo man dann nochmal speziell nochmal nachschrauben muss?
Ja, du hast ja immer Verbesserungssachen, beziehungsweise von der Technik, die verbessert werden muss, deine, ich sag mal, üblichen verdächtigen Fehler, die du machst. Manchmal kommen ein paar neue dazu oder beziehungsweise ein neues. Bei mir ist zum Beispiel so, dass ich die linke Hand immer ein bisschen nach vorne fallen lasse, wenn du die Arme strecken musst. Und das schlägt sich dann natürlich nach hinten aufs Boot aus. Das heißt, du musst vorne auch eine relativ gute Technik fahren, damit die hinten gut übernehmen können. Und jetzt kurz vor dem Spielen bist du natürlich noch an Feinheiten. Dann wie sind die Abstände vom vorderen zu den hinteren Positionen?
Der Schlagübernahme, ja.
Genau, wie ist die Schlagübernahme, wie ist der also Bootslauf beziehungsweise von der Taktik her guckt man noch, probiert man noch mal Sachen aus, die man vielleicht ändern könnte. Aber grundsätzlich die Hauptsachen, die hast du dann schon drin, beziehungsweise die bringst du dann meistens auch schon mit. Also es ist ja nicht so, dass du von jetzt auf gleich dann bei uns im A-Nationalteam bist.
Klar.
Sondern fängst halt vorher im Verein klein an, wo du dann auch dann quasi im Einer startest, dann in den Mannschaftsbooten zusammenfährst und dich dann peu à peu hocharbeitest. Das heißt, wenn du dann wirklich im Nationalteam bei den Großen angekommen bist, dann bist du vorher schon ein paar Wettkämpfe gefahren und hast diese, ich sag mal, die Grundsachen kannst du. Und dann musst du dich natürlich, wie in jedem Boot, wo du dann reingesetzt wirst, musst du dich halt dann mit den Trainingskollegen bzw. Wettkampfkollegen dann abstimmen und gucken, wie es am besten passt.
Aber da spielt euch natürlich in die Karten, dass ihr eben sehr viel Zeit eh schon miteinander im Boot verbringt.
Genau.
Bei euch ja wahrscheinlich nicht anders, ne? Ihr seid einfach ein eingespieltes Team dann auch.
Ja, im Zweier auf jeden Fall. Die Besonderheit bei uns ist halt, dass wir den Vierer ja dieses Jahr neu geformt haben. Das heißt, wir haben noch nicht diese Gewohnheit wie der Männervierer. Das heißt, wir müssen uns auch komplett neu aufeinander einstellen und halt, ich glaube, was uns halt einfach hilft, ist viel Vierer zusammenfahren und dann glaube ich, wenn wir bei den Olympischen Spielen sind, dann können wir uns darauf verlassen, dass alles so funktioniert und alles so abläuft, wie man es trainiert hat.
Gib uns mal einen Einblick bitte in das Team hinter dem Team. Wie viele Leute schrauben da im Hintergrund mit? Wer gehört alles damit zum Trainerteam? Wer guckt drauf, dass ihr das bestmöglich abrufen könnt?
Ja, das ist also jetzt bei uns im Verband, jetzt beim A-Team, fängt es quasi an bei den Trainern, die man dann auch meistens dann auf den großen Wettkämpfen im Hintergrund, wenn dann auf der Strecke gefilmt wird, die man dann schreien hört. Da ist und hat natürlich jede Disziplingruppe ihren eigenen Trainer. Und dann kommt natürlich jetzt hier im Trainingslager noch ein Physiotherapeut dazu.
Auch bei den Olympischen Spielen. Dann Wissenschaftler.
Wissenschaftler, dann hast du einen, wie viele Wissenschaftler haben wir? Einen Diagnosetrainer, wo dann halt Videoauswertungen gemacht werden, beziehungsweise das ist jetzt ein Team bei uns, fürs komplette Team von 3 Leuten. Dann haben wir einen Bootsbauer dabei, der jetzt nochmal guckt, dass halt dann, wenn nochmal Feinheiten im Boot, also von den Einstellungen gemacht werden müssen, sei es, dass du am Stemmbrett was Neopren drauf haben willst, damit was weicher ist und so, der das dann realisiert, beziehungsweise wenn halt nochmal Steuerflossen getauscht werden müssen und andere Einstellungen gemacht werden, der halt immer mit dabei ist.
Ja.
Wenn mal Sachen kaputt gemacht werden, beim Start oder so, dass man eine Spitze ein bisschen splittert, der das dann halt wieder repariert.
Okay.
Dann Arzt, dann würde ich auch noch sagen, dass halt die Heimtrainer eine große Rolle spielen. Die sind jetzt natürlich nicht im Vordergrund in der A-Nationalmannschaft, aber auch unser Team, was zu Hause ist, was wir in Essen jetzt bei uns beiden haben, es spielt, glaube ich, auch eine große Rolle. Das sind halt Trainer, auch unsere Physiotherapeuten. Diese ganze Infrastruktur, die wir jetzt zu Hause halt aufgebaut haben, über die Jahre, ich glaube, das hat uns auch, glaube ich, hierhin gebracht.
Und da gibt's wahrscheinlich dann auch eine Kommunikation untereinander, also dass man sich so mal austauscht, genau. Wie ist das Training vor Ort gelaufen,
Ja, auf jeden Fall, das läuft über die Trainer komplett, ja.
Okay. Dann lasst uns doch mal den Blick vorauswerfen nach Paris. Was ist drin? Was nehmt ihr euch vor und wer kommt euch schlimmstenfalls in die Quere? Was sind so die größten Konkurrenten?
Ja, im Vierer gehen wir natürlich als Favoriten damit rein, dadurch, dass wir letztes Jahr die Weltmeisterschaft gewonnen haben, beziehungsweise dieses Jahr die beiden Weltcups gewonnen haben, wo eigentlich auch in Szeged eigentlich alle vertreten waren, die Rang und Namen haben. Ansonsten ist es bei uns wirklich echt, beziehungsweise eigentlich in allen Disziplinen und über alle Strecken ist das Feld verdammt eng.
Mhm.
Das heißt, wenn du einen schlechten Tag hast, dann kann es auch schon mal keine Medaille werden. Und ja, das ist dann wirklich tagesformabhängig. Also da ist jetzt bei uns die Spanier, die mit dabei sind, die Ungarn, die Serben, also es ist eigentlich von den 8 oder beziehungsweise 9 Booten, jetzt bei Olympia nur 8 Boote, die im Endlauf sind, haben eigentlich, ich würde sagen, 6-7 Boote haben die Chance da, um Gold mitzufahren.
Mhm.
Und ja, man muss dann halt an dem einen Tag zu der Minute muss man dann genau alles raushauen, dass halt alles passt. Und ja, jetzt in Paris fahre ich ja noch den Zweier mit dem Tom Liebscher zusammen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich keine Ahnung.
Okay, so ein bisschen
hatte ich bis jetzt noch nie. Also die beiden anderen Spiele wusste ich immer so ungefähr, mich einzuordnen, wo ich ungefähr stehe, wer die Konkurrenten sind. Das weiß ich jetzt auch, wer die Konkurrenten sind. Aber dadurch, dass sich die bei der Qualifikation fürs Nationalteam, also beziehungsweise für die Olympiamannschaft, sich das erst nach dem ersten Weltcup rauskristallisiert hatte, worüber der Verband qualifiziert, und dann quasi der Zweier durch uns vier Leute aus dem Vierer besetzt wurde mit zwei Zweiern, und wir den zweiten Weltcup nur mitfahren konnten, wo eigentlich von den Top-Fahrern bis auf Polen, die den Zweier dieses Jahr noch nachqualifiziert hatten für Olympische Spiele, eigentlich kein anderer am Start war von den Top-Leuten. Und von daher habe ich keine Ahnung, wie wir da stehen, beziehungsweise
in Paris,
ja, also die Australier, die Sanget gewonnen haben, die sind auf jeden Fall schnell. Und ansonsten muss man sagen, dass der Zweier natürlich nochmal extrem dicht ist. Und in Paris kommt natürlich noch hinzu, dass pro Nation zwei Boote starten können, der Vierer vom Zweier gefahren wird und
dann alle in den Zweier
reingehen. Genau, und dann alle in den Zweier reingehen. Das heißt, es werden auch nochmal Konstellationen wahrscheinlich aufploppen, die man nicht auf dem Schirm hat, beziehungsweise die man vorher nicht gesehen hatte. Aber ich denke mal, dass wir alle schon fleißig trainiert haben jetzt. Und ich denke mal, wir haben auf jeden Fall eine Chance, den Endlauf mit reinzufahren. Und dann letztendlich entscheidet dann die Tagesform, wer dann jubeln darf und wenn nicht.
Die Kleinigkeiten dann.
Genau.
Jule, bei dir?
Ja, also ich glaube, bei uns Damen ist es ähnlich. Also wir haben, ich würde mal sagen, wir haben 4, 5 Boote, die wirklich um die Medaillen mitfahren können. Und ich würde uns jetzt auch darunter zählen. Also unser erster Weltcup in Saget, der lief verdammt gut. Und wir sind da haben da überraschend gewonnen. Das hätten wir auch nicht erwartet. Das heißt,
schon mal eine Duftmarke gesetzt.
Ja, genau. Also ich glaube, wir können, es gibt 4 Boote, ja, wie gesagt, 4 bis 5 Boote, aber ich glaube, wir können da auch eine ganz entscheidende Rolle spielen. Und am Ende des Tages, wie Max Reck gesagt hat, hängt von der Tagesform ab. Und wir geben natürlich jetzt gerade im Training alles, um das nicht nur von der Tagesform abhängig zu machen, sondern auch einfach, wie wir drauf sind. Genau, und im Zweier denke ich auch, dass wir eine gute Chance haben. Jetzt Anfang des Jahres lief noch nicht ganz so gut, aber so von Woche zu Woche, von Trainingslager zu Trainingslager, haben wir uns jetzt wieder zusammengefunden und es läuft wieder richtig gut. Und ich glaube, dass man auch da eine Finalteilnahme auf jeden Fall, sag ich mal, im Visier hat, aber auch mit einer Medaille auf jeden Fall liebäugelt.
Bei dir sind es die zweiten, Max, bei dir sind es die dritten Olympischen Spiele und Olympische Spiele, die gar nicht so weit weg sind von zu Hause. Wie groß wird die Unterstützung von Familie und Freunden sein? Haben sich viele schon angekündigt, haben Tickets vielleicht bekommen oder sind vor Ort?
Ja, meine Eltern bzw. meine Freundinnen sind dann, ist vor Ort.
Ihr habt gehört, irgendwo ein Campingplatz ist gebucht, ne?
Genau, die haben einen Campingplatz gebucht, weil die anderen Unterkünfte einfach zu teuer waren.
Klar.
Gab es einige, die da schon vorausschauend vor 3 Jahren quasi die Unterkünfte gebucht haben, die dann kurz vorher wieder gekündigt wurden. Ja, meine Eltern sind jetzt auf dem Campingplatz, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wie, also für das Geld, was sie jetzt auf dem Campingplatz für die eine Woche bezahlen, könntest du auch mal gut irgendwo nach Mallorca oder so runterfliegen. Also das ist schon, schon verdammt viel Geld, was man da pro Person liegen lässt. Aber meine Eltern konnten die letzten beiden Spiele aufgrund der Entfernung, wo die Flüge noch hinzukamen, nicht vor Ort zugucken. Und jetzt haben sie die Chance genutzt, das jetzt zu machen. Und ja, werden mich da tatkräftig anfeuern. Und
zusätzlicher Push für dich?
Ja, also auf jeden Fall schön zu wissen, dass die Familie vor Ort ist und da einen unterstützt. Aus den vergangenen beiden Spielen, beziehungsweise in Rio dann, weiß ich, dass man nicht ganz so viel Kontakt dann zur Familie hat, beziehungsweise sich da wirklich auf die Rennen fokussiert, aber das wissen die und ist trotzdem schön zu wissen, dass die dann vor Ort sind.
Jule, bei dir?
Bei mir kommen auch Familie, Freunde, Verwandte, keine Ahnung was. Die haben aber Gott sei Dank ein Airbnb gefunden, was relativ günstig ist und auch relativ nah zur Strecke. Das heißt, die haben Glück gehabt. Und ich weiß, dass das Airbnb, was sie sich gebucht haben, ich glaube, das war für 2 Personen oder 3. Und ich glaube, im Endeffekt schlafen die da jetzt zu 6 oder so drin.
Die Olympia-WG.
Okay, wir haben noch Isomatten, nehmen wir noch mit. Und keine Ahnung, es wird ein richtiges Gehause da.
Aber dann natürlich schön für euch zu wissen, dass eben die Unterstützung dann auch da ist. Und ja, Olympische Spiele sind ja dann eh, was dann eben auch Zuschauerzahlen angeht, nochmal ein ganz anderer Schnack als in Anführungszeichen normale Wettkämpfe bei euch. Setzt euch das eher zusätzlich unter Druck oder ist das eher für euch tatsächlich etwas, wo ihr sagt, das pusht mich, dann bin ich nochmal weiter vorne?
Boah, also ich glaube, es ist ganz cool. Wir sind ja von letztem Jahr hier in Duisburg schon eine etwas größere Zuschauermenge gewohnt. Hatten da die Hacker-Ultras hier vor Ort, die auch ordentlich Stimmung gemacht haben. Und auch von den European Games München, European Championships in München, es war auch ganz schön laut, würde ich mal sagen. Ich glaube, dass die bei den Olympischen Spielen schon nochmal ordentlich mehr, also viel, viel mehr da sein werden. Aber es ist halt eine richtig coole Stimmung und ich glaube, mich pusht das, also am Start, wenn es laut ist, das macht mich ein bisschen so, bringt mich so ein bisschen aus dem Konzept. Ich glaube, da weiß ich auch, woran ich noch arbeiten muss, ein bisschen konzentrierter am Start dann zu sein.
Okay.
Aber sobald du halt im Rennen runterfährst, machst du dir gar keine Gedanken drüber. Also sobald der Startschuss gefallen ist, denkt man nicht drüber nach.
Max, bei dir ähnlich?
Ja, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Rio habe ich ja erlebt, wo die Tribüne für Olympische Spiele echt klein war. Tokio war natürlich dann ohne Zuschauer, wobei das halt auch schon, wenn man da gesehen hatte, was da für Plätze für die Tribünen war, wie groß die vor Ort war, eigentlich auf der anderen Seite auch noch eine geplant war, wie riesig die waren, das wäre auch mega gewesen. Ja. Und jetzt in Paris, wenn man dann gesehen hatte, bei den Kartenvorverkäufen, wo man noch Plätze kaufen konnte, wird eine Tribüne sein, die quasi bis 500 Meter hoch geht. Und da bin ich echt mal gespannt, dass dann in der Dimension, beziehungsweise dann hoffentlich, wie man damals bei den Bildern London gesehen hatte, so groß wird. Und das wird dann nochmal was ganz Besonderes. Und ja, bei mir ist es halt, was einen dann so ein bisschen nochmal die Aufregung bringt, ist natürlich dann, wenn du vom Wettkampf da oben dich einfährst und von unten die Stimmung, beziehungsweise von neben die Stimmung hörst.
Das meinte ich auch.
Im Wettkampf selber, muss ich sagen, sobald ich am Start liege, wird es natürlich ruhig, dann ist es mucksmäuschen still. Und im Rennen, muss ich sagen, egal wie laut es bis jetzt war bei den Wettkämpfen, habe ich eigentlich nichts mitbekommen, weil ich so im Tunnel war. Und dann aber nachher, wenn man dann durchs
Ziel... Nur die Stimme des Trainers.
Ja, selbst die höre ich nicht. Also der kann da schreien, wie er will. Außer einmal bei Arndt, bei der Junioren EM war das, in Moskau. Da war es im Zwischenlauf, der hat auf einmal halt, stopp gerufen, weil wir irgendwie zu weit vorne waren. Also da hätten wir Zweiter werden sollen und nicht Erster. Das war das einzige Mal, da beziehen wir immer noch auf. Okay. Aber ansonsten, muss ich sagen, bin ich da voll im Tunnel. Aber wenn man dann halt durchs Ziel durchfährt und dann alle da am Schreien sind auf der Tribüne, das ist dann natürlich ein atemberaubendes Gefühl.
Gänsehaut, glaube ich, voll.
Für euch als Olympiateilnehmer ist natürlich auch das Drumherum ja nochmal ein ganz anderes. Ihr seid im Olympischen Dorf ja auch untergebracht. Was sind da so ja die Erfahrungswerte aus den letzten Jahren beziehungsweise Erwartungen dann an dieses Jahr? Weil in Tokio war es ja sehr eingeschränkt. Ja. Oder okay, ihr habt doch eine Möglichkeit gefunden.
Wobei, also ich habe keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Also ich bin nur Tokio gewohnt und ich dachte mir schon, was schon cool, ne? Aber beim Essen... quasi in einem Plastik, ja, wie soll ich das denn sagen? Also man hatte um sich herum komplett Plastik, damit man die anderen nicht anspuckt oder nicht mit denen redet, keine Ahnung was. Also das waren halt natürlich Maßnahmen, die getroffen werden mussten, um halt das Risiko einer Infektion zu minimieren. Aber ich lasse mich überraschen. Ich weiß nicht, was anders sein wird im Vergleich zu Tokio im Dorf. Mal schauen.
Ja, das ist natürlich bei Olympischen Spielen macht das Olympische Dorf was ganz Besonderes aus, weil es halt von allen Sportlern, wo alle Sportler untergebracht sind und man dann auch vor Ort nicht nur wie normalerweise bei Weltmeisterschaften quasi in seiner Kanu-Bubble ist, Klar. Sondern wirklich auch mal in die anderen Sportarten reingucken kann, beziehungsweise mit denen spricht, beziehungsweise da mal Erfahrungen tauscht und ein bisschen in Kontakt kommt. Und das ist natürlich das, was dann Olympische Spiele nochmal besonders macht.
Klar, gibt es Sportler oder Sportlerinnen, die ihr treffen wollt, wo ihr sagt, das wäre cool, mit denen mal irgendwie abends ein Bierchen zu trinken?
Ja, ich habe gehört, dass hier die amerikanische Basketballnationalmannschaft, also LeBron James und sowas, wäre schon cool.
Aha, okay.
Ich habe da jetzt keinen speziellen...
Keine Ziele.
Oder irgendein Tennisprofi, wäre auch cool.
wer drauf steht.
Ja, nee, also ich glaube, das wäre irgendein Tennisprofi zu treffen. Djokovic, keine Ahnung, hätte ich schon Lust drauf, Foto mit ihm zu machen. Schon was
Besonderes, klar.
2021 habe ich mit einem vierfachen Olympiasieger vom Ring ein Foto gemacht. Das war cool. Der ist, keine Ahnung, der wiegt gefühlt 130 Kilo und der ist 2 Meter groß.
Aber hat noch aufs Bild gepasst.
Ja, so gerade eben.
Okay. Stichwort aufs Bild passen. Wie wichtig ist Social Media mittlerweile für euch? Gerade um auch eine Nischensportart, eine Randsportart wie Kanu auch ein bisschen nach vorne zu schieben.
Ja, ich sage immer, ist immer lästig.
Okay.
Weil du musst ja sozusagen gucken, jetzt beim Wasser hast du nicht so die Möglichkeiten, was selber zu machen. Das heißt, du musst meistens jemand anders haben, der da mal Bilder und Videos macht. Die Trainer bei uns sind meistens auch nicht, jetzt langsam ein bisschen mehr, aber auch nicht so Social Media erfahren. Das heißt, dann kriegt man eine Queransicht von einem Video anstatt eine senkrecht. Das ist natürlich okay. beim Posten auf Instagram immer ein bisschen schwierig.
Ja.
Aber ja, und du musst halt dann sozusagen die Bilder nachher, musst du dann Videos zusammenschneiden. Das geht ja schon relativ einfach alles, aber du musst es halt machen. Und wenn du dann zwischen den Trainingseinheiten da bist, dann bist du eigentlich froh, wenn du deine Ruhe hast und nicht ausruhen kannst.
Mhm.
Aber das gehört mit dazu. Das ist halt unsere Möglichkeit, nach außen zu zeigen, was wir machen, wo wir gerade sind, wie es läuft und so. Und so, und da ein bisschen die, ich sag mal, Fanbase zu beruhigen.
Mhm.
Aber auch für die Sponsoren natürlich. Ne? Man ist auf der einen Seite natürlich Leistungssportler, aber man braucht natürlich auch noch Unterstützung fürs Material, für Boote, Paddel und alles. Und da ist man natürlich dann auch darauf angewiesen, dass man da Sponsoren hat. Und das ist natürlich dann auch eine super Möglichkeit für uns, neben dann halt persönlichen Terminen, die natürlich im Olympischen Jahr rar gesät sind, weil wir halt immer unterwegs sind, halt nach außen zu zeigen, hier so und so sieht's aus, die und unterstützen mich und helfen mir dann auf dem Weg zu hoffentlich einem Edelmetall.
Schon wichtig, Jule, auch für dich, oder?
Also ich habe jetzt vor kurzem angefangen, ein bisschen mehr zu posten und ein bisschen mehr auf Social Media zu machen. Einfach auch, um genau die Dinge, die Max gerade erläutert hat, halt ein bisschen zu... Ja, ein bisschen pushen, zu machen, zu pushen, genau. Und mir ist halt wichtig, dass ich halt auch meinen Sponsoren, die mir halt wirklich, die mich auf dem Weg zu den Olympischen Spielen halt unterstützen, auch eine Plattform zu bieten, um halt auch deren Produkt halt oder das, was die halt machen oder wofür die halt stehen, halt nach außen zu vermarkten ein bisschen. Weil das ja genau das ist, wofür die mich ja sponsoren.
Klar.
Show-Sponsoren, genau. Und außerdem möchte man halt schon seine Reichweite ein bisschen erweitern. Das ist bei mir ein bisschen schwierig, glaube ich. Bei Max, der ist halt dreifacher Olympiasieger und der hat halt schon, sag ich mal, eine Duftmarke gesetzt die letzten paar Jahre und ist ein bisschen bekannter über die Jahre
ist ja auch ein paar Jahre
alt. Ja, wollte ich gerade sagen.
Ja,
ich muss sagen, für die Erfolge habe ich eigentlich relativ wenige Follower. Wenn man bei den anderen Jungs sieht, wie viele die haben.
Aber du machst jetzt auch nicht so unglaublich viel. Also
ja.
Du postest schon, aber halt jetzt nicht im regelmäßigen Abstand. Und also ich versuche halt jetzt schon etwas regelmäßiger zu posten, um halt auch einfach mal einen Einblick in das zu geben, was wir halt einfach auch unseren ganzen Tag über und über das ganze Jahr über quasi machen.
Und ich glaube, da können die Olympischen Spiele ja auch wirklich eine große Chance sein, um eben Einblicke zu geben, die man sonst so nicht bekommt, die vielleicht Kamerateams auch sonst so nicht kriegen,
ja,
aus dem Olympischen Dorf und so. Da werde ich auf jeden Fall genau hinschauen.
Spycam,
viele andere auch.
Spycam unter der Dusche.
Ja. Mal abseits oder mal ab von den Olympischen Spielen. Was sind so Ziele, die ihr euch noch setzt, wo ihr sagt, das will ich auf jeden Fall noch?
Bei mir ist auf jeden Fall das Studium spielt eine Rolle. Also ich mache mir überhaupt gar keinen Stress und ich weiß, ich bin überhaupt nicht weit gekommen mit meinem Studium, aber das ist was ich auf jeden Fall abschließen möchte. Ich möchte Bachelor machen, Master und am liebsten noch den Doktor irgendwann.
Wow, Frau Doktor, okay, ja.
Also das wäre wirklich das Beste, was ich mir vorstellen kann. Das ist natürlich auch ambitioniert, aber das ist so das größte Ziel, was ich noch daneben habe. Und ich glaube, familiär irgendwann mal, ne?
Guckst du mich so an? Ich bin da auch.
Irgendwann mal so halt auch mal richtig leben. Also das, was wir gerade machen, ist, glaube ich, man verwirklicht sich gerade in dem Moment. Aber ich will auch mal richtig leben, einen richtigen Alltag haben. Und das ist, glaube ich, nachdem man das ein Jahr hat, ist das langweilig. Aber ich glaube, das möchte ich auch einfach mal haben.
Auch erstrebenswert.
Ja.
Okay, Max, bei dir?
Boah, ich bin die ganze Zeit am Nachdenken hier bei Juli.
Soll ich weiterreden?
Ich hab gedacht, dass die noch ein paar mehr Sachen, wo ich dann einfach sage, ja, nehme ich auch. Boah, von den Zielen, ich wüsste es jetzt gerade gar nicht. Also bei mir, also ich muss sagen, mir macht der Sport an sich super viel Spaß. Also die Wettkämpfe sind ja eine Sache. Wobei das halt Arbeit ist, eigentlich machen die mir gar nicht so viel Spaß. Natürlich, was man außenrum erlebt und sowas, beziehungsweise wenn man dann gewinnt, ist natürlich super cool. Ja. Aber das außenrum dann halt, wenn ich dann zu Hause in Bonn, beziehungsweise in Essen am Ballener See, auf dem Rhein in Bonn, dann morgens früh da paddeln gehen kann, alle stehen im Stau, du bist da auf dem Wasser beim Sonnenaufgang.
Oder im Schneesturm.
Ja, ich erzähle immer die schönen Sachen, ne? Die schlechten Tage lassen wir da mal weg. Gibt auch mal schlechte Tage, aber die meisten Tage sind dann schön. Es gibt auch im Winter super schöne Tage, wo du dann morgens früh Wasser gehst, es ist eiskalt, es sind Minusgrade, du bist da auf dem Wasser, das Wasser gefriert überall an deinen Paddelhandschuhen, am Paddel. Aber die Sonne geht dann auf.
Genau, das ist das Beste eigentlich, wenn du noch in so leichter Dämmerung aufs Wasser gehst und dann der Sonnenaufgang, das ist eigentlich das Beste im Winter.
Ja, und das sind so die ganz besonderen Momente einfach, ne, die Otto Normalbürger im Alltag nicht hat. Ja.
Genau, und dann halt dann morgens früh am Wasser, die Sonne geht gerade auf, die Wärme kommt, vom Wasser hast du noch die Kühle mit dem Nebel drauf, ziehst da die ersten Wellen über den See, wenn die Ruderer nicht vor dir schon Wellen gezogen haben im Motorboot. Ja, das sind halt wirklich die Momente, wofür ich den Sport mache, was mir am meisten Spaß macht, dann morgens früh mit Trainingskollegen zusammen da übers Wasser die Bahnen zu ziehen. Und ich habe gesagt, ich mache den Sport so lange, wie ich da Spaß dran habe, wie Erfolge, da wird mir die Bundespolizei das auch ermöglichen. Und ja, das Training macht mir halt viel Spaß. Ist natürlich jetzt im Trainingslager extrem, also da bist du dann abends doch schon ganz schön kaputt. Aber ansonsten, wenn du dann zu Hause bist und es ein bisschen ruhiger ist, dann macht das schon echt viel Spaß. Schön, ja.
Dann hoffen wir mal, dass ihr noch viele solche Momente auf dem Wasser habt und natürlich auch erfolgreich euren Sport weiter betreiben könnt. Ich sag dicken Dank, dass ihr im Paddelschlag dabei wart. Die Daumen sind fest gedrückt für Paris. Ich bin gespannt, was ihr mitbringt. Tolle Erfahrung werdet ihr auf jeden Fall mitbringen. Ich glaube, das können wir auf jeden Fall schon mal festhalten. Danke.
Dankeschön. Vielen Dank.
Ciao.
Das war unser Auswärtsspiel im Paddelschlag-Podcast. Dankeschön fürs Zuhören. Mehr zum Thema Kanusport in NRW findet ihr natürlich auch auf der Webseite des Verbandes unter kanu-nrw.de. Und jetzt wünschen wir euch eine gute Zeit auf dem Wasser. Bis bald.